Es fehlt immer an der Zeit. Darum ist gut, dass wir heute einen ganz normalen Werktag Zeit haben, der uns zur Verfügung gestellt wird, damit wir Dinge mit Gott in Ordnung bringen, die längst bereinigt werden müssen. Und das ist das Schöne, dass Sie davon Gebrauch machen. Ich will Sie begrüßen zu diesem Gottesdienst mit einem Wort Jesu. Eine Einladung, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Wir wollen diesen Gottesdienst zum Bußtag auch damit beginnen, dass wir miteinander das Abendmahl halten, nach der Ordnung, wie sie ihnen ausgeteilt wurde. Wir wollen zuerst das Lied singen von der Umkehr, Kehre wieder, 447, die Verse 1, 4 und 5. Wir wollen uns erheben und vor Gott, unserem Herrn, bekennen, dass wir gesündigt haben, in Gedanken, Worten und Werken. Und wir wollen jetzt in der Stille vor ihn bringen, was jeden von uns beschwert und was wir los sein wollen. Wir beten in der Stille. Gott sei mir gnädig nach deiner Güte und tilge meine Sünden nach deiner großen Barmherzigkeit. Denn ich erkenne meine Missetat und meine Sünde ist immer vor mir. An dir allein habe ich gesündigt und übel vor dir getan. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Erfreue mich wieder mit deiner Hilfe und mit einem willigen Geist rüste mich aus. Ist dies euer Bekenntnis und eure Bitte, so antwortet mit einem aufrichtigen Ja. Ja. Euch geschehe, wie ihr glaubt. Der allmächtige Gott hat sich über euch erbarmt und durch seinen lieben Sohn Jesus Christus vergibt er euch alle eure Sünde, die ihr vor Jesus bekennt und ausbreitet. Und weil Jesus es so geordnet hat, dass wir einander in seinem Namen die Sünden vergeben, so verkündige ich euch die Gnade Gottes und die Vergebung aller eurer Sünden im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wer es glaubt, der spreche Amen. Amen. Das Blut Jesu Christi, des Sohnes Gottes, macht uns rein von aller Sünde. Wir hören den Chor. Wir hören die Einsetzungsworte des Abendmahls. Der Herr Jesus in der Nacht, da er verraten ward und mit seinen Jüngern zu Tisch saß, nahm das Brot, sagte Dank, brach's, gab seinen Jüngern und sprach, nehmt hin und esst, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird, das tut zu meinem Gedächtnis. Genauso nach dem Abendmahl nahm er den Kelch, sagte Dank, gab ihnen den und sprach, trinkt alle daraus. Das ist mein Blut des neuen Bundes, das für euch und für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Das tut zu meinem Gedächtnis. Herr Jesus Christus, du bist der Weinstock und wir sind die Reben. Erfülle uns mit deiner Kraft, dass wir in dir sind. Wer in dir bleibt, der bringt viel Frucht. Ohne dich können wir nichts tun. Amen. Wir hören noch einmal den Chor. Das Abendmahl halten nach der Ordnung des allgemeinen Priestertums. Das heißt, dass wir einander den Kelch und das Brot weitergeben, dem neben uns. Ich möchte Sie bitten, dass Sie beim Weitergeben vom Kelch dem neben sich ein Wort des Zuspruchs sagen. Wir sollen Christus verkündigen. Sie ihm das sagen mit einem Bibelwort oder einem ganz schlichten Wort, das Ihnen gerade wichtig ist. Jesus denkt an dich. Aber dass Sie ihm das zusprechen, wir wollen darüber beten, dass der Herr dieses Wort benütze, um dem anderen eine Begegnung mit Jesus Christus zu schenken. Die Jugendlichen unter uns, die noch nicht konfirmiert sind, die mögen Kelch und Brot an sich vorübergehen lassen. Wir wollen dem Herrn danken und miteinander sprechen. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünden vergibt und heilt alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit. Und singen wir miteinander, mir ist Erbarmung widerfahren, 277, die Verse 1 bis 3. Wir kommen jetzt an Römer 13, Vers 8 bis Vers 14, in den ausgelegten Bibeln, Seite 170 im Neuen Testament. Das war schön im Lutherjahr, den Römerbrief durchzuarbeiten. Schade nur, dass wir es manchmal gar nicht in der gebotenen Gründlichkeit tun konnte. Die Hauskreise des offenen Abends arbeiten seit drei Wochen dran und sind noch nicht so weit, seit drei Jahren und sind noch nicht so weit wie wir. Das ist auch nur ein Anreiz für Sie selbst, im Wort Gottes zu graben und zu suchen. Seid niemand etwas schuldig, außer dass ihr einander liebt. Denn wer den anderen liebt, der hat das Gesetz erfüllt, denn die Gebote, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren und was es sonst noch an Geboten gibt, sind in diesem Wort zusammengefasst. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses, so ist nun die Liebe die Erfüllung des Gesetzes. Und das tut, weil ihr die Zeit erkennt, nämlich dass die Stunde für euch da ist, vom Schlaf aufzustehen. Denn unser Heil ist jetzt näher als zu der Zeit, da wir zum Glauben kamen. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag aber nahe herbeigekommen. So lasst uns ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts. Lasst uns ein ordentliches Leben führen. Das Wort von der alten Lutherbibel gefällt uns noch und ist uns im Ohr. Lasst uns ehrbar wandeln. Ein ordentliches Leben, das das Licht des Tages nicht scheuen muss, nicht mit Fressen und Saufen, nicht in Unzucht und Ausschweifung, nicht in Streit und Eifersucht, sondern zieht den Herrn Jesus Christus an und sorgt nicht so für euch, dass ihr den Begierden verfallt. Herr, mach uns dieses praktische Wort nun auch ganz konkret. Amen. Der bekannte Grafiker Heinz Giebeler hat ein Bilderbuch der Schuld geschrieben. Das ist nichts für Kinder, sondern für Leute, die ihr Leben prüfen, Leute, die mitten im Leben stehen. Und er hat das mit seinen einprägsamen Zeichnungen versehen, wie da so ein Mann dasteht und diese riesengroße Schuldenlast auf seinem Rücken trägt. Ein Vielfaches von seinem eigenen Körper ist das, was da auf seinen Schultern liegt und was ihn zusammendrückt. Und dann schildert er das in den fortlaufenden Bildergeschichten, bis dieser Mann die Nachricht hört, dass er diese Last wegwälzen darf, in dieses Grab hinein. Und er atmet befreit auf. Das ist heute Bußtag. Dass wir jetzt so viel, was uns immer wieder belastet hat, ablegen am Kreuz Jesu. Und er vergibt und er spricht uns frei. Und wir können dann fröhlich singen, alles hat er mir erlassen, alles kaum kann ich es fassen. Alle meine Schuld und Sünde trug er dort für mich auf Golgatha. Aber nun erzählte mir Heinz Giebeler, wie er einen Menschen traf, der ihn ganz bös anfunkelte. Mit seinen Augen und voller Bitterkeit war, sprühte vor Hass. Und er sagte, um ihn zu verletzen, Herr Giebeler, ich muss Ihnen was sagen. Ich habe in meinem Garten ein Feuer gemacht und da habe ich Ihr Bilderbuch der Schuld hineingeworfen ins Feuer und verbrannt. Und ich war froh, wie ich gesehen habe, dass es verkohlt. Heinz Giebeler sagte, wahrscheinlich ist das zu viel der Ehre, dass Sie mich einreihen in die Reihe der großen Deutschen, deren Bücher man auch verbrannt hat. Aber der Mann sagt nicht weniger Hass erfüllt. Ich bin das Leid, das dauernde Gerede von der Schuld. Von Kindertagen an ist mein Gewissen damit belastet. Ich will nichts mehr hören von der Schuld. Ihr macht mir immer bloß Angstgefühle. Und jetzt bin ich's endlich los. Jetzt kann ich mich selbst verwirklichen und mein Leben frei führen. Es ist nicht bloß eine Stimme in unseren Tagen. Und darum ist es draußen nicht bloß, weil es Winter wird, frostiger und kühler und kälter, sondern weil wir spüren, es wird immer härter, wie Menschen sich selbst leben. Nur sich. Nichts mehr fragen nach dem anderen. Das tut einem immer weh, wenn man sieht, wie Ehepaare, die sich so lieb gehabt haben, plötzlich frostig auseinandergehen. Jeder lebt für sich. Die Kinder und die Eltern, jeder für sich lebt. Ich lebe mein eigenes Leben. Die ganzen Beziehungen, die ja so notwendig sind für unser Zusammenleben als Menschen, die brechen auseinander. Und immer wieder werden wir erinnert an das wichtigste Kennzeichen der Endzeit, dass die Liebe bei vielen erkaltet. Wie eine Flamme, die ganz schnell ausbrennt und noch etwas flackert. Sie hat einmal schön gebrannt, das war einmal, kurze Zeit, ein Augenblick war die Liebe ganz groß und dann ist sie kühl, kalt und nichts mehr ist davon da. Und ich habe keine Schuld, sagt der Mann zu Heinz Giebeler. Wir sind heute nicht versammelt, um so zu reden, sondern um vor Gott Dinge zu bereinigen. Und ich bin so froh, dass dieser Abschnitt uns ganz konkret hilft. Ich will es heute mal umgekehrt machen. Ich will von hinten anfangen, zuerst darüber sprechen, legt das Alte ab. Legt das Alte ab. Wir haben jetzt ja viel von diesem Römerbrief gelesen und gehört Und da ist doch Ihnen noch im Ohr, wie dieser Paulus von der großen Wende gesprochen hat. Nun, wir sind gerecht geworden mit Gott. Vor Gott. Wir haben Frieden mit Gott. Wir haben jetzt einen neuen Stand erreicht. Das alte Leben ist ertränkt, ersäuft, weggenommen. Warum spricht er denn jetzt immer wieder von den alten Dingen? Das ist eine ganz praktische Erfahrung, die man macht, dass die alten Sachen, die alten Nöte, hier heißt es die Werke der Finsternis, immer wieder in unserem Leben Platz greifen. Eine ganz bittere Tatsache. Man meint, stimmt da was nicht? Ich habe mich doch Jesus zu eigen gegeben. Ich will doch die Neugeburt erleben. Und Paulus ist ein Praktiker, der weiß, wie wir in dieser Welt harren unseres Leibes Erlösung. Erst wenn wir einmal in der Ewigkeit vor Jesus stehen, wird die Sünde sichtbar und fühlbar überwunden sein. In dieser Welt haben wir uns immer wieder damit auseinanderzusetzen, dass sie uns plagt und uns ergreift. Und was nennt denn Paulus hier als das, was uns vom alten Wesen immer wieder plagt? Das ist dieses mächtige Ich. Man kann alle großen und kleinen Sünden unseres Lebens darauf zurückführen, dass wir immer wieder uns selbst leben. Ja, das gehört zur Entfaltung unserer Persönlichkeit. Des Menschen Glück, das ist sein Wille, dass er sein Leben so macht, wie er es von seinen Vorstellungen her will. Und doch werden unsere ganzen Beziehungen dadurch zerstört, weil wir immer wieder eigensüchtig unser Wesen leben und nicht bloß die, die es in Streit und Hader leben, wie es hier heißt, in Streit und Eifersucht, die, die mit dem starken Willen zu ringen haben, sondern auch die Scheuen in der Gemeinde, die sich immer so gern verkriechen und dann mit dieser weinerlichen Stimme sagen, niemand guckt nach mir, ich bin ganz verlassen, ich bin das Mauerblümchen am Rande. Diese klagenden Töne sind ja alles nichts anderes als furchtbare Selbstliebe und Selbstmitleid. Und das wollen wir in seiner Erbärmlichkeit sehen und ans Licht ziehen. Leg doch das Alte ab. Das ist wie bei einem Vulkan, wo immer wieder plötzlich aus tiefen, Tiefen des Erdinnern diese Riesenkräfte hervorbrechen, dass da in uns, man denkt es kaum mehr, jetzt bin ich doch schon so lang Christ, dass in mir das so schaffen kann und wieder hervorbricht. Das zählt hier Paulus auf, Fressen und Saufen, Unzucht und Ausschweifung, Streit und Eifersucht. In diesen Tagen sind wir ja viel wegen der Synodalwahl in Gemeinden unterwegs und da war es an einem Abend, dass unser Mitkandidat Dr. Schottky davon sprach, wie wir Menschen gebunden sind an das Geld, an unsere oft ganz materiellen Wünsche und wie das unser ganzes Leben versklavt. Und dann sprach er auch, wie man wie getrieben sein kann von seinen unreinen Gedanken. Und da war gleich in der ersten Reihe eine Frau, die hat ganz laut losgelacht. Man merkt das ja manchmal bei so Spöttern, ohne dass die sich selbstbewusst sind, wie sehr sie sich dabei verraten. Und sie hat mit dieser ganzen Kühnheit gelacht, so wie wir es heute tausendfach kennen. Bist du vielleicht so verklemmt? Das ist doch unsere neue Lebensentfaltung, dass wir unseren Trieben freien Raum geben. Wie viele sind in dieser neuen Leitlinie gefolgt, dass man eben seiner Lust lebt? Eine ganze Jugend ist um ihr Leben betrogen worden. Wir müssen als Christen wissen, dass das eine Gabe ist, was uns Gott gegeben hat. Auch unsere Gedanken und Triebe, aber dass sie dem Herrn geheiligt werden. Anders werden wir nicht glücklich. Sorgt nicht so für euch, dass ihr den Begierden verfallt. Legt das Alte ab, die Werke der Finsternis. Und das ist doch etwas Großes, dass das alte Leben einfach ausgezogen werden kann wie ein altes Hemd, das man in den Wäschekorb legt oder in die Waschmaschine. Leg das Alte weg, heute am Bußtag. Streif's runter. Das Zweite gibt dem neuen Leben Raum. Da spricht Paulus von der neuen Welt, die angebrochen ist. Wir hatten das beim letzten Mal schon überlegt, wie ist das jetzt eigentlich? Christen sind ja eigentlich Bürger der Ewigkeit, auf die sie zuleben und sollten schon ganz von den Ordnungen der Ewigkeit erfüllt sein. Gleichzeitig sind wir in dieser Welt noch Staatsbürger und müssen unsere Pflichten erfüllen. Ich hoffe, dass Ihnen das am letzten Sonntag auch etwas Klarheit gegeben hat. Aber hier spricht Paulus nochmal, wie das ineinander greift. Wir leben unser irdisches Leben und gleichzeitig sind wir schon, er beschreibt es mit dem Bild, im anbrechenden Tag. Der Tag ist vorgerückt, die Nacht ist im Schwinden. Jochen Klepper hat ja das schöne Lied darüber gedichtet, die Nacht ist vorgedrungen. Jetzt steh doch auf, Mensch, rappel dich zusammen, leg dein Nachtgewand ab, richte dich, putz die Zähne, wasche dich und steh auf und lebe auf den neuen Tag zu, wie du es am Morgen machst, damit du bereit bist. Ich will es mal mit einem ganz komischen Bild erklären, aber Sie entschuldigen, ich möchte um jeden Preis nur, dass Sie das behalten. Mir gefallen die Paternoster so, also diese Aufzüge, wo man so aufspringen muss. Das ist so interessant, hat mich als Kind schon fasziniert, wie der kommt und dann geht er vorbei. Wenn man zu lang zögert, dann kann man nicht mehr rein. Man muss den richtigen Moment haben, wo man übersteigt und da mitfahren kann. Und genauso ist es mit dem anbrechenden Gottesreich. Es ist nicht immer so, dass man da einsteigen kann. Jetzt ist die Zeit, sagt Paulus, jetzt. Das ist schlimm, dass Christen manchmal zögern und denken, irgendwann will ich das in meinem Leben schon noch in Ordnung bringen. Ich habe zwar noch ungeordnete Bereiche meines Lebens, da wird sicher noch einmal später, man schiebt es gerne auf die lange Bank, noch in Ordnung bringen, das wird nicht mehr gelingen, weil jetzt ist die Zeit, pass auf, jetzt begegnen die beiden Ebenen sich, jetzt ist der Ruf da. Und wie viele haben es versäumt? Wie viele waren einmal dabei und sind durch äußere, ungehorsame, unbereinigte Dinge ihres Lebens einfach weggetrieben worden. Ihr Glaubensleben ist erlahmt und sie haben die Verbindung zu Gott verloren. Jetzt pack das, heute, wenn er dich ruft. Das Heil ist jetzt ganz nah, du musst jetzt zugreifen. Das ist gut, dass der Paulus in diesen Kapiteln, nachdem er so groß das Heil beschrieben hat, ganz konkret nun uns hilft, dass wir es auch wirklich ergreifen, nicht, dass wir es nur hören, sondern es auch leben. Du musst jetzt übersteigen und das nehmen für dein Leben. Er spricht von dem großen Tag. Der Tag ist nahe herbeigekommen. Da betrügen sich Christen auch gerne darüber. Und es wäre gut, wir würden mehr im Alten Testament lesen. Der Tag, der von den Propheten so oft der Tag des Zorns genannt wird. Der Tag, wo der Herr spricht, tu Rechnung von deinem Haushalten. Wie beschämt werden wir dastehen mit unseren Lieblosigkeiten, mit unseren bösen Dingen, um ein paar flüchtiger Gefühlseindrücke willen, dass wir das alles aufs Spiel gesetzt haben. Der Tag ist nahe herbeigekommen, der Tag, wo Rechenschaft gegeben wird, der Tag, wo das Gottesreich sichtbar anbricht. Bist du bereit, diesem Tag entgegenzugehen? Lesen Sie es beim Amos, dieser Tag ist Finsternis und nicht Licht. Ja, für die, die nicht vor Gott stehen können, weil sie immer das meiste verbergen wollten. Bei Sacharja, der Tag des Herrn ist dunkel. Bei Jesaja, es ist ein Tag des Zorns. Und doch für Christen eine Freude, wenn ich weiß, der Jesus Christus, der Gericht hält, der Macht hat, der hat mir alles vergeben. Ich bin heute bereit, ich habe mein Leben mit ihm in Ordnung gebracht. Ich darf heute diesen neuen Tag beginnen mit ihm und alle meine Tage leben in seiner Gegenwart. Gib dem neuen Leben Raum. Da gebraucht Paulus das schöne Wort Christus anziehen. Das alte, finstere Ablegen, Christus anziehen. Dass er mich erfülle durch und durch und mein ganzes Wesen präge. Aber jetzt muss ich, wenn wir von hinten nach vorne vorgehen, auch noch das Dritte sagen. Nichts mehr ohne Liebe. Wir haben die Staatsordnungen letztes Mal geprüft und gemerkt, dass uns Paulus hier große Verantwortung zumisst und Christen nie zu solchen revolutionären Stürmern werden können, wenn sie Gottes Ordnungen lieb haben. Sie werden treu sein in all dem, was diese vergehende Welt noch erhält und hier noch ein Minimum an Ordnung und Gerechtigkeit gewährleistet, aber genügen kann uns das nicht mehr, dass wir vor dem Gesetz in Ordnung sind, vor dem bürgerlichen Gesetz und vor dem Strafgesetz. Paulus macht die Liebe uns so wichtig. Seid niemand etwas schuldig außer Liebe. Denken Sie bitte dran, wenn der Müllmann bei Ihnen vorbeiläuft, Sie sind auch ihm Liebe schuldig. Und wenn die Politesse aufschreibt, sie hat das Amt, ehren Sie diese, auch wenn es Ihnen nicht passt. Liebe. Und sehen Sie den Menschen. Und wenn Sie am Postschalter stehen, sagen Sie zu der grauhaarigen Dame, bitte nicht Fräulein, sie ist schon über 60. Sondern lieben Sie diese. Vielleicht gibt es ein Wort, wo Sie merken, dass Christen in die Welt hineingestellt sind, weil sie aus einem großen Reservoir an Liebe herkommen und immer wieder nur ein Ordnungsgesetz für uns gilt. Jesus hat diese Welt geliebt und die vielen, vielen Menschen. Und ich will in die Fußspuren Jesu treten und diese Menschen in dieser kalten, frostigen Welt etwas spüren lassen. Hoffentlich passiert das dann auch bei Ihnen, dass schon die Kinder sich wohlfühlen, weil sie spüren, da geht eine Liebe von dem aus. Die merken das ja am ehesten. Und so viele Menschen, die wir ermuntern und aufrichten können, das ist nicht bloß ein humanitärer Spruch, den wir da haben, sondern dass wir Menschen etwas von der Liebe Jesu spüren lassen. Und das geht dann hinein bis in unsere oft so in Trott geratenen Familien, dass wir diese Liebe miteinander leben, diese brennende Jesusliebe. Seid niemand etwas schuldig, außer dass ihr einander liebet. Und das meint dann Paulus mit Christus anziehen. Ich habe diese Liebe nicht und Sie haben diese Liebe nicht. Und Sie dürfen am Bußtag sagen, Herr, komm in mir wohnen. Lass mein Herz auf Erden dir ein Heiligtum noch werden. Dass Christus bei uns Wohnung machen will, das ist sein Geheimnis. Eigentlich wollten wir sagen, Herr, ich kann das nicht. Wer ein wenig kämpft mit seinen Begierden und den dunklen Dingen in seinem Kopf und in seinem Leben und in seinem Leib, der sagt, ich kann das nicht. Bis er plötzlich erkennt, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Amen. Nun singen wir vom Lied, O Gottes Sohn, du Licht und Leben, 504, die Verse 3 und 4. wollen beten. Lieber Herr Jesus, dein Eigentum wollen wir sein. Wir leiden darunter, wie das in der Praxis ganz notvoll aussieht. Du triffst den Nagel auf den Kopf mit den Werken der Finsternis, die immer wieder durchbrechen. Und wir fühlen uns oft so hilflos. Wir wollen ganz neu uns dir zu eigen geben, dass du in unserem Leben der Herr sein kannst, dein Wille allein bestimmen sei. Und wir möchten, dass du uns treibst und führst. Du kannst unser Leben auch zur Entfaltung bringen. Mach du etwas Großes, etwas Bleibendes daraus, zu deinem Lob und zu deiner Ehre. Wir bringen dir auch die vielen Spannungen, in denen wir stehen. Gib uns auch einen klaren Blick, wo wir so viel schuldig bleiben. Im täglichen Ablauf mit den Menschen, die uns begegnen, fülle du die alltäglichen Gespräche so, dass wir reden mit dir durch deinen Geist, handeln mit dir durch deinen Geist, so dass Menschen deine Liebe erfahren, dass wir nicht schuldig bleiben, wo es auch ist, in deiner Liebe handeln. Wir möchten dich jetzt auch bitten für die Schwerkranken und Alten, die nicht unter uns sein können und die ausgeschlossen sind aus diesem Gottesdienst, in ihre Wände hinein verbannt. Sei du jetzt bei ihnen. Gib ihnen deinen göttlichen Trost, dass sie etwas wissen und erfahren, der Tag ist angebrochen. Du stehst vor der Tür und klopfst an und willst einkehren und sie schon erfahren lassen den Vorgeschmack deiner neuen ewigen Welt. Hilf auch uns, dass wir jeden Augenblick unseres Lebens auf deine große Ewigkeit hin leben. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Sie können noch stehen bleiben, es ist nicht mehr viel. Wir haben junge Leute unter uns, die haben heute ein Tischtennisturnier da oben, die ganze Empore voll. Wo sind die Tischtennisspieler? Gebt mal ein Zeichen. Großartig. Wir freuen uns, dass ihr hier seid und wünschen euch Sieg, möglichst vielen, und dass das von diesem Tag mit euch geht. Dass es uns Christen um den allergrößten Sieg geht, über die Werke der Finsternis, dass wir Christus anziehen. Und dass ihr als junge Menschen solche seid, die das ergreifen. Am Sonntag werden wir im zweiten Gottesdienst die Namen der in den letzten 12 Monaten Verstorbenen in unserer Gemeinde verlesen. Dass sie das vielleicht auch den Angehörigen noch weitersagen, wo welche in ihrer Nähe sind. Es sind Fragen aufgetaucht wegen der Wahl nochmal. Die neu zugezogenen in den letzten Monaten kriegen oft keine Wahlunterlagen, da sie noch nicht in den Adressen drin sind. Wenn Sie in diesen Tagen Ihre Wahlunterlagen nicht kriegen, fragen Sie bitte bei Ihrem zuständigen Pfarramt nach und lassen sich notfalls sofort in der Wählerliste noch nachtragen. Versäumen Sie das nicht, wenn Sie mitwählen wollen. Ich bin jetzt immer auch unterwegs in den Gemeinden, teilweise sind das kleine Häuflein, um dort auch einen Vortrag zu halten. Und da habe ich gemerkt, manche haben mich angesprochen und gesagt, wir wussten es gar nicht. Ich bin am Freitag in der Gedächtniskirche um 20 Uhr. Wer den Vortrag nicht kennt von mir, den lade ich gern dazu ein. Da will ich von den verschiedenen Erweckungskirchen in der Welt mit Lichtbildern erzählen, was Jesus heute Großes wirkt. In der Gedächtniskirche, das bei der russischen Kirche um 20 Uhr. Unser Opfer heute ist für unseren Willi Ehret, der als diplomierter Landwirt auf einer Missionsmusterfarm in Nigeria, in einem Islamgebiet wirkt und dort sich versteht als ein Bote Jesu. Wir werden seine Braut im Dezember noch an einem Sonntag nach dem Gottesdienst zu einem kleinen Vortrag drüben haben. Da sind wir dankbar, auch noch mehr zu hören von seiner künftigen Frau. Er wird ja dann im nächsten Jahr heiraten. Dafür soll heute das Opfer bestimmt sein, dass dort drunten in Nigeria ein Zeichen des Gottesreiches aufgerichtet wird, auch durch diesen Dienst. Und das ist heute ganz wichtig, Menschen zu einer vernünftigen Landwirtschaft anzuregen. Und dann wollen wir um den Segen Gottes bitten. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.